Musik aus der Mongolei. Gewöhnungsbedürftig, interessant auf jeden Fall. Die Mongolei, 3 Millionen Einwohner, der am dünnsten besiedelte Staat der Welt, das darf ich mal vorausschicken, obwohl es dieses Land im 13. Jahrhundert fast zur Weltherrschaft geschafft hätte seinerzeit, also doch eine herausragende Rolle in der Weltgeschichte gespielt hatte. Das lag an dem Faktum, dass in der Mitte des 13. Jahrhunderts die Mongolen das größte Landreich der Geschichte errichtet hatten. 100 Millionen Menschen lebten dort, umfasste das heutige China, Korea, Afghanistan, Iran, Georgien, Armenien, Bulgarien, Ungarn und so weiter. Russland reichte in das osteuropäische Gebiet bis nach Polen hinein. Ich sollte das alles gar nicht erzählen, denn neben mir sitzt jemand, die in der Mongolei war und sich mit Sicherheit auch natürlich mit der Geschichte beschäftigt hat. Guten Morgen, Franziska Bär.
Guten Morgen, schön, dass ich hier sein darf. Danke.
Sie kommt unter den Arm mit einem Buch und darüber bin ich auch auf Sie aufmerksam geworden. Ins Nirgendwo, bitte. Es gibt ja viele Titel, die sich mit Reisen befassen. Viele heißen dann auch so ähnlich, Meine Fahrt ins Nirgendwo. Aber Sie, Franziska Bär, sind wirklich ins Nirgendwo gereist. Wie war Ihre Reiseroute?
Es ist lustig, dass wir gerade darüber gesprochen haben, dass die Mongolei fast Weltherrschaft geworden wäre. Dann wäre wahrscheinlich alles ein bisschen anders gewesen. Jetzt ist die Mongolei ein Land, das noch so unberührt und so weit weg von allem ist, wie man es wirklich nur noch ganz, ganz selten findet. Mhm. Von dem her war die Reiseroute erstmal ziemlich schwierig, weil wir sie kaum gefunden haben. Von Route kann man eigentlich nicht sprechen. Es gibt nämlich keine festen Routen. Es gibt in dem Gebiet, in dem wir unterwegs waren, zu Fuß 2015 noch nicht mal Straßen oder Wege oder Wegweiser. Mhm. Von dem her ist es schwer, eine Route zu beschreiben, weil ich jetzt nicht mit Koordinaten um mich werfen will.
Damals bei der Reise waren Sie 22.
Mhm, genau.
Wenn Sie wir sagen, Ihr Freund war mit, Felix.
Genau.
Und auch noch vorausgeschickt, Sie sind zu Fuß unterwegs gewesen, also nicht etwa mit einem geländegängigen Hightech-japanischen Auto. Sie wohnen in Bayern, in Traunstein sind Sie zu Hause. Was hat Sie damals veranlasst zu sagen, ich will weg aus Bayern, ich will in die Mongolei?
Das war, glaube ich, damals gar nicht so eine Überraschung. Also das mit der Mongolei schon, das Wegwollen nicht so sehr, weil ich davor schon viel unterwegs war und diese Idee gereift ist, wirklich mal zu einem Abenteuer aufzubrechen. Mhm. Und die Mongolei war damals auch der Start von einer Weltreise, der erste Stopp sozusagen, der aufregendste Stopp wahrscheinlich auch damit. Und wir sind ohne Rückflugticket aufgebrochen. Und die Idee hatte ich schon länger im Kopf. Felix kam, als ich ihn kennengelernt habe, ein Jahr vorher ungefähr oder 1,5 Jahre vorher sogar von einer ersten Weltreise wieder und hat mich so natürlich bekräftigt, das unbedingt zu machen. Und irgendwann haben wir diese Idee dann zusammen weitergesponnen und entwickelt, bis wir zu dem Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, na gut, einfacher wird's nicht. Es gibt irgendwie nie den perfekten Moment und es fliegt einem einfach nicht so zu, sondern wenn man wirklich will, dann muss man es irgendwann halt machen. Und wir haben gekündigt, haben gesagt, gut, im August geht's los.
Also Sie hatten beide Arbeitsstellen oder Verträge und haben Sie einfach gesagt, nein, Schlussstrich.
Genau. Genau, der Felix war Videoredakteur, ich war Redakteurin beim gleichen Arbeitgeber in Bayern, ein großer Zeitungsverlag.
War das ein schwerer Schritt zu sagen, auf Wiedersehen Arbeitgeber, ich bin mal weg und weiß gar nicht, wann ich wiederkomme?
Das ist jetzt schwierig, ich hoffe, der Arbeitgeber hört nicht zu.
Nee, wir kennen
aber
ihn ja nicht.
Nein, es war überhaupt gar kein schwieriger Schritt, weil wir das beide so sehr wollten, weil wir auch ein bisschen diese Veränderungen wollten, ein bisschen austesten wollten. Wir wollten schon auch so diese Grenzerfahrung machen und einfach mal schauen, was passiert eigentlich in der Welt, wenn man alles loslässt und ganz zu den Wurzeln zurückkommt, sage ich mal. Das klingt ein bisschen abgedroschen, aber wirklich dieses ganz, ganz Einfache.
Wenn man das so sieht, wie Sie es uns erzählen, wie war denn der Moment des Abschieds womöglich von Familie, von Freunden, Freundinnen?
Der war echt schwierig. Wir konnten die letzten Wochen leider auch nicht so viel Zeit mit ihnen verbringen, wie wir eigentlich wollten. Einfach deswegen, weil diese Vorbereitung zur Mongolei so intensiv war und echt ganz, ganz viel Zeit gekostet hat. Hinzu kam natürlich, dass sich viele Sorgen gemacht haben. Also wenn man sagt, ich laufe jetzt mal durchs dünn besiedelste Land der Welt, ist das wahrscheinlich nichts, wo jeder vor Freude hochspringt, weder Familie noch Freunde. Und das andere war natürlich, dass wir gesagt haben, wir wissen gar nicht, wann wir überhaupt wiederkommen.
Kann das denn sein in Ihrer Motivation? Ist man vorher naiver oder umgekehrt ausgedrückt, hat es auf Ihrer langen Fußreise Momente gegeben, von denen Sie so überrascht waren, dass Sie gesagt haben, boah, wenn ich mir das vorher mal vorgestellt hätte wirklich, dann hätte ich es vielleicht doch nicht gemacht?
Es gab ganz sicher einige Momente, wo wir total überrascht waren.
Zum Beispiel?
Dann hole ich jetzt ganz schön weit aus. Also einfach generell dieses, wie ist es eigentlich da ausgesetzt zu werden und was passiert da mit einem und wie fühlt sich das an, wirklich zu wissen, okay, wenn ich jetzt nicht loslaufe, dann holt mich halt auch keiner mehr und dann komme ich auch nicht vorwärts. Und wie ist es, wenn man dann eben zusammen nur mit dem Partner, der ja wirklich immer da ist, ob es einem lieb ist oder nicht in dem Moment, wirklich schwierige Entscheidungen treffen muss. Aber ich würde nicht sagen, dass wir naiv rangegangen sind. Wir haben uns gut vorbereitet, wir haben viel überlegt, aber alles kann man halt nie vorbereiten. Und wenn man das noch nie gemacht hat, dann gibt es immer Momente, die einen überraschen, egal wie man sich vorbereitet hat.
Aber auf jeden Fall die sichere Bank ist, dass man zusammen, zu zweit in der Partnerschaft unterwegs ist. Hätten Sie es alleine auch gemacht?
Nee, auf keinen Fall.
Also man nimmt ein Stück Heimat ja und damit auch Sicherheit dann doch mit in die fernen Lande und ist füreinander da.
Genau, wir haben natürlich gehofft, dass es auch so ist, weil das klingt total romantisch und ist die Traumvorstellung. Aber es hätte natürlich auch nach hinten losgehen können. Mhm. Wir haben uns vorher auch ganz viel darüber unterhalten, was passiert eigentlich, wenn man sich streitet oder wenn diese Reise so intensiv ist, weil man eben gar nicht aus kann, dass man merkt, boah, man versteht sich eigentlich überhaupt nicht oder die Beziehung ist nicht das Richtige für sowas, dann muss man ja trotzdem weiter nebeneinander herlaufen.
Und also Sie sind schön zusammen auch wieder zurückgekommen nach Deutschland.
Na, Gott sei Dank. Mhm. Alles andere wäre echt schwierig gewesen. Mhm. Vor allem in der Mongolei, weil man hat ein Zelt, man hat einen Kocher und man kann halt nicht einfach getrennte Wege gehen.
Franziska Bär ist zu Gast im Deutschlandfunk im Sonntagsspaziergang ins Nirgendwo. Bitte, sie erzählt über ihre Reise zu Fuß durch die mongolische Wildnis. Franziska Bär zu Gast in den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt hat uns gerade erzählt über die Art und Weise, wie die beiden zu zweit durch die Mongolei gestiefelt sind. Das heißt auch in der Widmung ihres Buches, im Konnenbuck Verlag übrigens erschienen, da heißt es in der Widmung: für treue Weggefährten, die ihren Partnern zur Seite stehen, Punkt, immer, Punkt, ihr seid Helden. Mussten Sie ein bisschen Held auch sein, so zwischendurch, füreinander, miteinander?
Ja, ganz bestimmt. Also Held ist immer ein ganz, ganz großes Wort. Uns ist schwierig, sich das selbst aufzuerlegen. Aber ich würde schon sagen, dass wir füreinander ganz bestimmt unterwegs in mehreren Situationen zu kleinen Helden geworden sind. Und das ist nämlich auch das, was ich mitgenommen habe, dass es wahnsinnig wertvoll ist, diesen Reisegefährten an der Seite zu haben, also sowohl auf der Reise als auch im Leben, auf den man sich wirklich immer verlassen kann.
Gibt es einen Moment, wo Sie das dort in der Mongolei wirklich gespürt haben, wo Sie gesagt haben, gut, dass er jetzt hier ist?
Also es gab ganz, ganz viele kleine Momente, wo ich mir immer dachte, puh, gut, dass er jetzt hier ist, auch weil ich unter keinen Umständen da alleine sitzen wollte. Aber es gibt schon auch Szenen, zum Beispiel an einem Tag, als wir öfter 7 oder 8 Mal einen Gletscherfluss durchqueren mussten, der einerseits natürlich wahnsinnig kalt war und an manchen Stellen auch sehr tief und reißend, wo ich in diesem Fluss einfach nicht mehr weitergekommen bin, auch weil der Kopf irgendwie ausgeschalten hat und weil ich mich auch nicht weiter getraut habe und dachte, wenn ich weitergehe, dann wird mein Rucksack zum Anker und zerrt mich runter und ich wach dann, weiß nicht, 300 Meter weiter südlich wieder auf. Und in solchen Momenten war Felix eben der, der am anderen Ufer gestanden ist, mich angeschrien hat, motivierend gemeint, oder dann eben aus dem Fluss gezogen hat. Und in solchen Momenten habe ich ihn ganz bestimmt als Helden bezeichnet für mich.
Der Körper und der Kopf sagt einem ja manchmal doch, was jetzt richtig ist oder was nicht richtig ist, wo man weiter soll oder wo man lieber stehen bleiben soll. Sie hatten mir vorher auch gesagt, es gab einen Moment, da waren Sie noch gar nicht in der Mongolei, sondern noch nicht mal auf dem Weg dorthin, da hätten Sie es fast gelassen.
Genau, der Körper, der Kopf und der Bauch übrigens. Ich bin ein großer Fan von Bauchgefühl und es passt auch zu der Geschichte von der Vorbereitung. Wir dachten nämlich irgendwann, wir hätten alles vorbereitet. Das war ziemlich schwierig, was damit angefangen hat, dass wir zum Beispiel gar kein Kartenmaterial gefunden haben, das wirklich gut genug ist, damit man danach eine Route zu Fuß planen kann, also mit topografischen Linien und allem drum und dran. Das war nicht einfach. Und hat uns am Ende zu 100 Jahre alten russischen Militärkarten gebracht, die wir übersetzen mussten. Und nach eben diesen wochenlangen, ganz intensiven Vorbereitungen haben wir gesagt, so, jetzt haben wir alles, noch 2 Wochen Zeit bis zum Abflug, dann lass doch jetzt mal so einen Probemarsch machen in München an der Isar, damit wir uns so richtig gut fühlen. Ja, und dann nehmen wir alles mit, was wir brauchen, worauf wir uns verlassen müssen, also zum Beispiel unser Zelt und den Benzinkocher und eben diese lebenswichtige Ausstattung, nenne ich es jetzt mal. Und wir sind aufgebrochen einfach mit dem Wunsch, dass wir uns danach super fühlen und sagen, es kann losgehen. Und leider ist es ganz, ganz anders gekommen. Wir haben nämlich bemerkt, dass wir uns in der Route echt ein bisschen, in der Planung ein bisschen verschätzt haben. Weil mit dem Gewicht, also gut 20 Kilo zu laufen ohne Weg, dann auch noch durch sämtliches Gelände, durch Sümpfe und Flüsse, ist nicht ohne und man braucht da echt ziemlich lang. Dann kam noch dazu, dass der neue Kocher, den wir vorher noch nie benutzt hatten, vom Werk her kaputt war einfach. Also wir haben den nicht anbekommen, also hatten wir dann auch kein Essen. Bei mir ist in der Nacht noch eine Magen-Darm-Grippe ausgebrochen. Also es sind echt so ein paar Sachen passiert, wo man dachte, boah, schlimmer.
Gut, dass wir noch an der Isar sind.
Ja, ganz genau. Gut, dass wir an der Isar sind, aber gleichzeitig auch um Gottes Willen. Was passiert, wenn wir nicht mehr an der Isar sind?
Dann haben Sie das alles noch ein bisschen adaptieren und optimieren können, Ihr Gepäck wahrscheinlich, die Menge auch.
Genau,
die Kilo.
Ja, wir hatten noch 2 Wochen Zeit, aber ich hatte wirklich dann in dieser Nacht im Zelt, wo ich nicht schlafen konnte, den Moment, wo ich gesagt habe, boah, ganz ehrlich, wenn wir zu blöd sind, hier in der Isar lang zu laufen, wie soll das werden in der Mongolei, in irgendeinem Fluss, der noch nicht mal einen Namen bekommen hat? Und das war ein Moment, wo ich ganz kurz, wenn man es mir leicht gemacht hätte, vielleicht einen Rückzieher gemacht hätte. Mhm. Aber Felix wusste da natürlich nichts von. Mhm. Der war trotzdem motiviert wie eh und je.
Ja, pass, ein Spruch aus der Mongolei. Ich meine das jetzt nicht in Bezug auf Ihren Freund, aber dort heißt es, ein Mann mag kein Herz haben, aber bestimmt hat er einen Magen. Angeblich sagt man das in der Mongolei.
Also den muss er haben, aber nicht nur den Mann, sondern jeder, wenn man ehrlich ist.
Als Sie das Flugzeug gesehen haben, was Sie wegbringen sollte von Deutschland in die Mongolei, da war alles gut?
Da war alles gut. Also es war ein paar Tage vor Abflug schon wieder alles gut. Wir haben dann unseren Masterplan besprochen, in dem so ein paar Dinge drin standen, die es uns in schwierigen Situationen einfacher machen sollten und einfach damit wir dann nicht diskutieren. Also sowas wie Bauchgefühl über alles, das zählt. Und daran haben wir uns so ein bisschen festgehalten und haben uns nochmal ausgesprochen, auch in Bezug auf Beziehung und so weiter. Und das hat dann wie so ein Schalter umgelegt und ich hatte wieder dieses Abenteuerkribbeln, das mich immer wieder wegtreibt auf solche Reisen und wollte dann auch endlich los. Genau, von dem her war dann alles gut.
Haben Sie ihn besser kennengelernt, als wenn Sie die ganze Zeit an der Isar mit ihm verbracht hätten?
Auf jeden Fall. Einfach, weil man irgendwann keine Energie mehr hat, sich zu verstellen oder was zurückzuhalten. Ich würde sagen, alles, was dann passiert oder was man sagt und tut, ist irgendwann total ungefiltert.
Und 100% ehrlich.
Auf jeden Fall, ja.
So lernt man sich kennen. Ich merke schon, wir reden mehr im Augenblick natürlich über die Motivation und die Kraft und die Energie, die dahinter stecken muss, wenn man sowas macht. Eine Sache noch dazu, wie muss man denn sportlich, einfach physisch aufgestellt sein? Haben Sie da vorher auch trainiert, sich fit gemacht?
Also wir machen immer und ganz gern Sport. Wir sind auch mindestens jedes Wochenende in den Bergen unterwegs. Aber was mir schon immer wichtig ist zu sagen, ist, dass wir echt keine Extremsportler sind und wir sind niemand, der seit Jahren irgendwie einen Trainer an der Hand hat und 1000 Sponsoren, sondern wenn man das machen will, dann ist es schon gut, wenn man ein bisschen trainiert, aber es kann eigentlich jeder machen, der es machen will und man wird natürlich währenddessen auch fitter, muss man dazu sagen.
Also man kommt dann fitter noch zurück wahrscheinlich.
Fitter und dünner, ja.
Naja, bei der Schlepperei da. Wir hören mal ganz kurz auch noch mal ein paar Klänge. Haben Sie eigentlich auf Ihrer Reise Musik erlebt oder gehört? Gab es solche musikalischen Momente?
Mongolische Musik, ja. Sehr wenig. Sehr wenig. Nur ganz am Anfang in der Hauptstadt läuft es öfter mal in den Jurten weniger. Und am Ende, als wir wieder zurück in der Hauptstadt waren, haben wir angeblich mit einem der Top 10 mongolischen Singer Karaoke gesungen. Aber ob das stimmt, werden wir nie erfahren.
Schade, dass wir davon keine Aufnahme haben.
Besser
dafür,
ist es.
Dafür hier ein Lied. Ja, dort heißt es, es sei ein Liebeslied. Die Liebe bezieht sich einerseits auf das Gebirge Altai. Und im Text heißt es aber, in der Übersetzung, es wird eigentlich bedauert, dass das eigene Kind so weit weg wohnt, weit, weit hinten im Altai. Franziska Bär bei mir im Studio. Sie hören den Sonntagsspaziergang. Besser ein dummer Wanderer als ein Weiser, der zu Hause sitzt. Auch aus der Mongolei. Wie haben Sie sich eigentlich dort verständigt?
Gar nicht, wenn man es mal grob sagt.
Ja, so lernt man Land und Leute kennen.
Ja, es war natürlich, wir konnten ein paar mongolische Vokabeln, die sich aber wirklich auf die Grundbedürfnisse beschränkt haben. Also sowas wie Hallo, tschüss, danke natürlich und Wasser, Ort, Dorf und Hilfe, wobei ich das heute schon wieder nicht mehr zusammenbringen würde. Wir hatten ein Ohne-Wörterbuch dabei, in dem 600 Bildchen aus allen Lebenssituationen abgebildet waren. Und dann haben wir uns natürlich mit Hand und Fuß verständigt. Wir haben Zahlen in den Sand gekritzelt, weil Zahlen irgendwie das sind, was jeder versteht, auch wenn die Sprache sonst anders aussieht, geschrieben. Und natürlich konnten wir uns leider, muss ich sagen, keine großen Geschichten erzählen, was schön gewesen wäre und was auch was ist, was wir immer erfahren wollen, wenn wir in fremde Länder reisen. Aber trotzdem hatten wir auch ohne Worte ganz, ganz intensive Begegnungen und haben mit der ersten Nomadenfamilie, die wir getroffen haben, tatsächlich einen ganzen Nachmittag, einen ganzen Abend und eine ganze Nacht verbracht, ohne zu reden. Und ich würde sagen, dass wir Land und Leute trotzdem kennengelernt haben, einfach weil wir immer bei ihnen dabei waren und ganz viel ausprobiert haben. Obwohl man sich natürlich trotzdem, wie gesagt, nicht die Lebensgeschichte erzählen konnte.
Und wie hat diese Reduzierung auf das Wesentliche auf Sie gewirkt? Oder anders gefragt, hatten Sie ein Handy dabei?
Wir hatten ein Handy dabei, weil wir das aus Deutschland mitgenommen haben und es danach auf der Weltreise auch hatten. Aber es war völlig nutzlos. Also man hatte natürlich kein Netz, es war sowieso die ganze Zeit aus. Einmal zwischendurch habe ich es genutzt, um Musik abzuspielen, als ich so ein Motivationsloch beim Laufen hatte. Aber ansonsten konnte man damit echt überhaupt nichts anfangen. Mhm. War aber auch gut. Das war ja auch das, was wir gesucht hatten.
Mhm. Also die Verständigung hat nonverbal geklappt. Das heißt, Sie sind auch positiv aufgenommen worden von diesen Nomadenfamilien, denen Sie begegnet sind.
In den allermeisten Fällen ja. Es gab immer ein paar Ausnahmen. Da hatten wir ein paar komische Begegnungen, wo wir aber auch einfach nicht nachfragen konnten, warum sie sich jetzt eben so verhalten, wie sie sich verhalten. Es gab einmal zum Beispiel den Fall, da sind wir auch in die Jurte eingeladen worden. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz dort in der Steppe, wenn schon mal wer vorbeikommt, dann lädt man den ein. Aber eher so ein bisschen mürrisch und zurückhaltend. Und man hat uns dann da auch abgesetzt und uns eine Schale Milch in die Hand gedrückt, aber dann sind auch alle wieder gegangen. Mhm. Und selbst als wir uns dann verabschieden wollten, weil wir nicht wussten, okay, was machen wir denn jetzt? Bleiben wir hier sitzen, gehen wir raus, haben wir die nicht wieder gesehen. Also die hatten offenbar irgendwie nicht so viel Lust oder waren schüchtern. Vielen ist es auch unangenehm, dass sie kein Englisch können zum Beispiel. Und da wäre es schön gewesen, ein bisschen nachzufragen. Aber ansonsten sind wir total schön aufgenommen worden von den Nomaden. Wir durften total viel miterleben. Wir durften uns auf ihre Pferde setzen. Die haben uns ganz viel zeigen wollen und waren gleichzeitig auch wahnsinnig neugierig, was wir da machen. Und das hat auch ohne Worte wunderbar funktioniert, ja.
Haben Sie eigentlich andere Reisende getroffen auch, die ähnlich womöglich wie Sie unterwegs waren?
Nein, wir haben am Ende in Ulaanbaatar ein französisches Pärchen getroffen, die dazwischen gelandet sind und aber auch nicht so richtig wussten, was sie damit anfangen sollen. Und wir haben ein australisches Pärchen getroffen, die sich da Pferde kaufen wollten.
Mhm. Ja, das ist ja das, die Mongolei eigentlich ein Land par excellence für die Pferde.
Ganz genau,
denen ja. Denen dort das Leben überhaupt ja auch erst möglich ist. 400 Kilometer war das Ganze lang, 400 Kilometer zu Fuß. Wie viele Paar Schuhe sind da abgelaufen worden?
Eineinhalb, obwohl wir nur eins dabei hatten.
Also das war, hinterher musste man dann schon stricken und die Sohle kleben und festbinden.
Ja, wir mussten die dann schweren Herzens wegwerfen danach.
Oh. Ja. Mhm. Würden Sie das Ganze wieder machen unter den Vorzeichen, wie Sie damals gestartet sind, aus Traunstein in die weite Mongolei?
Wenn ich es noch nicht gemacht hätte, ja, auf jeden Fall. Dann wäre ich ja genauso neugierig wie vorher und würde unbedingt wissen wollen, was da so passiert.
Und wenn jemand sowas doch Extremes gemacht hat wie Sie, was nimmt man sich denn dann noch vor als weiteres im jungen Leben?
Ich sag mal, es muss ja nicht immer alles so extrem sein. Manchmal ist es ja auch schön, normalere Reisen zu machen. Und das machen wir auch jedes Jahr, weil wir einfach entdecken wollen und weil wir die Welt und ihre Menschen kennenlernen wollen. Aber es gibt natürlich noch viele tolle Reiseziele, die man entweder beradeln oder belaufen kann.
Mhm. Wir hören noch mal kurz in die Musik rein und dann verabschieden wir beide uns. Jetzt muss ich Sie am Ende unseres Gesprächs dann doch noch fragen, Franziska Beer. Sie haben uns erzählt, Sie sind zu zweiter gereist mit Felix. Sind Sie noch zusammen mit ihm?
Ja, zum Glück. Wir haben relativ schnell dann in der Mongolei, glaube ich, gemerkt, ohne dass wir es ausgesprochen haben, dass das schon ganz gut passt.
Mhm. Würden Sie das Paaren empfehlen, zu sagen, macht mal wirklich was, lasst mal 2-3 Monate alles hinter euch und geht zusammen los, dann wisst ihr wenigstens für die Zukunft, auf wen ihr euch einlasst?
Ich will nicht, dass sich irgendwer deswegen trennt, ehrlich gesagt. Das muss einem schon klar sein, dass es wirklich nach hinten losgehen kann. Aber wenn ein Paar wirklich wissen will, ob es zusammenpasst, dann auf jeden Fall ist das der richtige Weg. Ja, würde ich empfehlen.
Franziska Behr, ich nenne nochmal den Titel Ihres Buches. Man kann das dann erstens unser Gespräch nachhören auf deutschlandfunk.de und wir setzen dann auch das Buch rein. Ein Paar zu Fuß in der Mongolei ins Nirgendwo. Bitte heißt der Titel im Konnenbuch Verlag erschienen. Sind auch interessante und spannende Bilder mit drin und all die Geschichten, zu denen wir beide jetzt leider nicht gekommen sind. Vielen Dank, dass Sie aus Traunstein gekommen sind in den Sonntagsspaziergang.
Danke, dass ich kommen durfte.
Sieg, Sieg, Sieg. Sieg, Sieg, Sieg. Sieg, Sieg, Sieg. Sieg, Sieg, Sieg.